über die Runden. Ihr Lieben, das ist zu wenig. Wir müssen, was unseren Glauben, unser Christsein betrifft, ganz grundsätzlich nachdenken. Gehört mein Leben Jesus, ja oder nein? Bin ich bereit, egal was kommt, ihm zu folgen, ja oder nein? Bin ich erfüllt von der Kraft des Geistes Gottes und geleitet von seinem Wort, ja oder nein? Das muss ein Entweder-Oder werden und nicht ein Sowohl-als-auch. Mal sehen, wie es kommt. Und darum stehen wir heute Morgen vor dieser zentralen Frage, wem gehört dein Herz? Fließt der Geist Gottes noch? Bist du in Bewegung für ihn? Oder bist du von tausend Dingen dieser Erde innerlich beschlagnahmt? Klar, das ist hier nicht in Frage gestellt, dass wir mitten in dieser Welt unsere Aufgaben haben. Ohne Frage, wir haben Familie, wir haben Beruf, wir haben Ausbildung. Das alles sind wichtige Dinge. Die Frage ist nicht, was ich tue, sondern wie ich es tue. In welcher inneren Ausrichtung ich das alles tue. Geht es nur um mein Glück, um mein Wohl, um mein Wohlsein? Geht es nur darum, dass ich hier auf der Erde möglichst optimal alles für mich gewinne? Oder aber bin ich doch zutiefst überzeugt, es geht um die Ewigkeit? Es geht um das ewige Leben. Es geht um die himmlische Welt. Erst wenn ich davon ergriffen bin, kann ich optimal ausstrahlen in dieser Welt, in allem, was ich tue. Wenn ich nicht leuchte, was soll's? Was soll denn all mein Tun auf dieser Erde, mein Geld, mein Konto, mein Urlaub und alles, was ich tue, das alles wird verprasst, wie Jakobus sagt, von meinem Ego. Ohne dass das weitreichende geistlich positive Folgen hätte. Die Klugen aber nahmen Öl mit in ihren Gefäßen samt ihren Lampen. Wir haben heute gerade in Deutschland eine Situation in den Großkirchen, aber auch in den Freikirchen zunehmend. Wir sehen vor unseren Augen, wie Kirchen zerfallen. Hunderttausende treten aus. Viele auch in den Freikirchen haben die Wiederkunft, darauf komme ich gleich zurück, auch längst aufgegeben. Deswegen ist die Frage so zentral. Ich würde mich freuen, wenn das irgendwann oder jetzt gerade auf der Konferenz in Augsburg, auf der sogenannten Mehrkonferenz, dass dieses Mehr, nämlich das Öl, der Heilige Geist, und das Wort Gottes, dass das so zentral in die Herzen der jungen Generation hineinfließen, auch hineingesagt werden würde, dass davon eine Revolution ausgeht in unserem Land. Nämlich ein ganz anderer Typ von Mensch, nicht der nur den Wohlstand will, sondern der das Reich Gottes liebt, mit ganzem Herzen, mit allen Kräften, mit ganzem Verstand, das Reich Gottes gibt und sich dafür hingibt. Im ganz alltäglichen Tun und aber auch in bestimmten Berufungen, die Gott schenkt. Jetzt finden wir, daran knüpfen wir jetzt an, finden wir die interessante Aussage, als nun der Bräutigam lange ausblieb, ohne Bild, als die Wiederkunft Jesu sich verzögerte. Das hat ja schon der Petrus in seinen beiden Briefen aufgreifen müssen, so ungefähr 50 Jahre nach der Auferstehung Jesu. Es bleibt alles beim Alten, haben die damals gesagt. Nach wenigen Jahrzehnten. Es bleibt alles beim Alten. Nichts hat sich verändert. Das ist sicherlich eine fromme Täuschung, eine religiöse Illusion. Das sind alles fromme Wunschgedanken, dass da ein neues Reich kommt, eine ewige Welt. Und so auch hier, genau hier im Neuen Testament, in den Evangelien, ist genau dieses Problem auf den Punkt gebracht. Weil man oft denkt, ja, die Urchristen, die hätten schon zu Lebzeiten den Herrn erwartet. Ja, aber auch nein. Denn sie wussten, es kann sich endlos verzögern, wir können darüber sterben. Als nun der Bräutigam lang ausblieb, das ist die Lage, die wir heute auch sozusagen in frommen Kreisen, in christlichen Gemeinden und Gruppen so feststellen, das Gefühl, es tut sich nichts vom Himmel her. Der Himmel erscheint wie verschlossen. Es ist ein Tumult und ein Gemurmel und ein Getöse auf dieser Erde ohnegleichen. Vom Himmel her aber tut sich anscheinend gar nichts. Das ist so eine gefühlte Grundlage, eine gefühlte Atmosphäre. Was ist denn dann mit den 10 Jungfrauen passiert, als der Bräutigam gar nicht auftauchte? Sie sind unterwegs und er taucht gar nicht auf. Sie haben gesagt, es reicht erstmal. Jetzt legen wir es erstmal hin, wir gehen da in das Haus und dann sind sie alle miteinander eingeschlafen. Alle. Die Klugen und die Törichten. Alle eingeschlafen. Ich finde das sehr realistisch. Als ich heute Morgen den Hans-Peter hörte in seiner Darlegung, hatte ich auch das Gefühl, da ist eine Brise Resignation drin, wie es in der Welt aussieht. Kann man auch, ja. Eine Prise Hoffnungslosigkeit. Man wird müde und matt. Man hat keine Lust mehr. Was soll das Ganze? All diese zumindest emotionalen Empfindungen, die in uns stecken und die dann auch Gedanken suchen, um das zu lösen. Warum ist das so? Ja, wenn der Herr ausbleibt und die Wiederkunft jetzt schon 2000 Jahre lang sozusagen auf der Strecke geblieben ist und sich nichts getan hat, dann gibt es genug sogenannte kluge Christen. Unter klug verstehe ich jetzt was anderes, nämlich intellektuelle Christen, die Argumente suchen, warum wir uns möglicherweise mit der Wiederkunft getäuscht haben. Sie sind so eingeschlafen, dass sie kritisch werden. Also mal jetzt einschlafen in der Sachaussage. Einschlafen heißt, ich werde kritisch. Ich werde entmutigt. Ich bekomme Zweifel, ob das überhaupt stimmt mit den Zusagen der Wiederkunft. Ist es überhaupt wahr? Ist es überhaupt eine Realität? Und zwar nicht nur die Törichten, auch die Klugen, die alles richtig gemacht haben, die das Leben in sich tragen. Selbst die sind ermüdet und erschlafft, zumindest eine Zeit lang. Und ich glaube, dass wir, ihr Lieben, ich rüttle uns heute Morgen wach. Ich versuche mal, Leute, werdet wach, schlaft nicht ein. Jesus wird auf jeden Fall kommen. Er wird auf jeden Fall kommen. Wir haben doch schon ein Stück weit ihn in uns. Er lebt doch schon in uns durch seinen Geist. Wir wissen doch schon um seine Realität, wenn wir klug sind. Wir freuen uns doch, wenn wir Gott loben, dass wir ihn loben dürfen und dass er der Herr, der Erlöser und Herr in unserem Leben geworden ist. Und doch, sie schlafen ein. Ich hatte selbst so eine Strecke, fast 10 Jahre lang, wo ich so diese Einschlafdroge, kann man fast sagen, so erlebt habe. Und dann kommt man auf die dümmsten Gedanken. Ja, dann bricht die Torheit bei uns Christen auch so richtig durch. Was wir da alles denken können und was wir alles vermuten und was alles nicht mehr gehen soll. Und die Alten, was die alles geglaubt haben, die haben uns etwas vorgemacht, das stimmt alles gar nicht. Es gibt also innere und äußere Vorwürfe. Das alles ist die Situation, die hier beschrieben wird. Sie alle wurden schläfrig und schließen ein. Das heißt, die Fülle und die Dynamik lässt nach. Das ist die Lage, die viele Gemeinden und Christen seit Jahren und immer mehr erleben. Ihr Lieben, glaubt ihr, dass der Herr sich daran hält? Was wir machen, ist ihm relativ egal. Er hat seinen Plan. Der Herr weiß, wann er kommt. Und Jesus hat alle Mühe aufgewandt, den Jüngern immer wieder klarzumachen, wacht, ihr wisst überhaupt nicht, ihr könnt nicht in euren Terminkalender gucken, es gibt da keinen Tag und keine Stunde, die ihr ankreuzen könnt, wo ich komme. Ihr werdet total überrascht. Und das Wort, der Herr kommt bald, muss eigentlich übersetzt werden, der Herr kommt schnell, nämlich überraschend. Er kommt überraschend zu einer Stunde, die wir nicht für denkbar halten. Also gerade in einem Augenblick, vielleicht auch im gesamten Weltgefüge, wo wir uns gar nicht vorstellen können, jetzt sollte der Herr kommen. Zum Beispiel, es geht uns allen so gut wie in den Tagen Noahs. Sie aßen, sie tranken, sie kauften, sie verkauften, sie heirateten und ließen sich verheiraten. Alles läuft seinen normalen Gang und dann plötzlich fällt der Regen. Und Gott befiehlt Noah in die Arche. So wird es auch sein bei der Wiederkunft Jesu, sagt Jesus in Matthäus 24. Genau so wird es sein. Die Leute wiegen sich in Sicherheit. Oder in der Begrifflichkeit dieses Textes, sie schlafen. Aber um Mitternacht erhob sich ein lautes Geschrei, so heißt es wörtlich. Hier Luther übersetzt mit Rufen. Nein, es heißt, es erhob sich ein lautes Geschrei. Und da streiten sich natürlich die Ausleger, was ist hier gemeint. Ist hier das Geschrei der 10 Jungfrauen gemeint? Die schlafen doch. Die schlafen noch immer. Oder sind das die sich zuspitzenden endgeschichtlichen Dramatiken, die auch heute sichtbar vor unseren Augen sind? Das Geschrei der Mädchen? So könnte man denken. Ich bin ein Stück weit geneigt dazu, das zu sagen. Das Geschrei in der Welt ist enorm. Heute jeder gegen jeden. Und Jesus sagt einmal, ein Volk empört sich gegen das andere. Das erleben wir heute. Also, Mitternacht und Geschrei, beides deutet auf ein Ende hin. Mitternacht ist das Ende der Nacht und der Morgen bricht an. Ja, der Morgen bricht an. Und Geschrei heißt das Geschrei der Welt, der alten Welt, die nur noch schreien kann über dem Elend, das sie selbst fabriziert hat. Und in allem wird bei den 10, übrigens bei allen, ich schaue nochmal genau hin, siehe, der Bräutigam kommt, geht hinaus, ihm entgegen. Alle 10 haben das gehört. Ihr Lieben, das hat mich schon erschüttert, dass hier eine Mischung von Christen stattfindet, das ist ja auch real heute, eine Mischung von Klugen und Törichten und man hat den Eindruck, wir sind alle gleich. Ja, wir sind alle gut beieinander. Wir sind alle auf der Mehrkonferenz, sagen wir mal jetzt nur als Beispiel. Oder auf einer anderen. Unsere Kinder sind gerade auf einer Jugendkonferenz in Stuttgart. Ja, das sind auch Tausende, vielleicht 10.000 Jugendliche. Das ist großartig. Also, sie sind wach geworden. Viele werden wach heute. Das ist sehr erfreulich. Sehr erfreulich. Also, wenn das Geschrei und die Mitternachtsstunde uns nicht weckt, was soll uns dann noch wecken? Wenn uns die Zuspitzung der irdischen Geschichte nicht, wie sie heute sich darstellt und sich weiter noch zuspitzen wird, wenn uns das nicht erschreckt, aufschreckt und weckt, was soll uns denn dann noch wecken? Ich denke, das ist hier so gemeint. Und wir empfinden als Christen, als 10 Jungfrauen, als alle Christen, die wir aus dieser Substanz des Wortes Gottes noch etwas wissen und Erkenntnis haben, siehe, der Bräutigam kommt, geht hinaus, ihm entgegen. Und es heißt ausdrücklich, und alle Jungfrauen standen auf. Alle. Und alle machten ihre Lampen fertig. Alle waren dabei, den Docht zu reinigen. Das musste man, damit wieder neu das Feuer durchkommt. Und das Öl nachzugießen und die Flamme zu entzünden. Alle haben das gemacht. Und selbst das noch bei den sogenannten Törichten, brach die Flamme durch. Die Lampe brannte. Sie brannte. Ja, dann ist doch alles in Ordnung. So denkt man. Also der Text, der fordert einen richtig heraus, der wirft einen hin und her und sie machten ihre Lampen fertig. Da steht sogar im griechischen Urtext das schöne Wort Kosmeo, was bedeutet, kommt von Kosmos. Ja? Kosmos wird deswegen Kosmos genannt, weil wenn wir in den Himmel schauen, den ganzen Schmuck der Sterne sehen. Ja, das ist Kosmos, der Schmuck, der über der Erde hängt. Und dieses Wort wird hier gebraucht. Sie schmückten, nicht, sie reinigten nicht nur, sie schmückten sogar ihre Lampen. Sie wollten topfit sein, wenn der Herr kommt, wenn sie den Bräutigam zur Braut führen. Topfit wollten sie sein. Die Törichten aber sprachen zu den Klugen, gebt uns von eurem Öl, unsere Lampen verlöschen. Das ist jetzt der heikle Punkt. Genau jetzt. Genau in dem Augenblick, wo der Herr kommt und wo wir ihm entgegengehen oder entgegengerückt werden, entscheidet es sich, was in unserem Leben gilt oder nicht gilt. Was wir vorbereitet haben oder nicht vorbereitet haben. Gebt uns von eurem Öl, denn unsere Lampen verlöschen. Sie haben die Stäbe, sie haben die Lampen, mit dem Docht hat eben noch gebrannt, eben noch waren sie scheinbar fit und plötzlich versagt das ganze System. Das Licht erlöscht. Das heißt mit anderen Worten, mit Sachworten, ihr Lieben, auf die Wiederkunft Jesu müssen wir uns vorbereiten. Vorbereiten auch in dem Sinn, dass wir nicht nur, wie ich schon angedeutet habe, für unseren heutigen Tag sorgen, dass wir geistlich fit sind und bleiben, sondern dass wir ja, das ganze Potenzial des geistlichen Lebens bewahren und schonen und uns einstellen, innerlich, erkenntnismäßig und emotional einstellen darauf, dass Jesus wiederkommt. Dass er plötzlich kommt, dass er überraschend kommt. Und dann ist die Frage, bin ich da gerade in der Disco? Bin ich da gerade in einem Kino? Sehe ich da gerade einen Pornofilm? Sehe ich da gerade irgendetwas, was mich aufwühlt? Was mache ich denn dann, wenn Jesus plötzlich kommt und ich überhaupt nicht bei ihm bin in meinem Herzen? Denn das ist hier der Fall. Ich war nicht bei ihm. Es geht also um die Frage, ob wir jeden Augenblick, und es schafft nur der Heilige Geist in uns, wir kommen darauf zurück, nur der Heilige Geist ist in der Lage, uns permanent bei Jesus zu halten, Tag und Nacht, bis die Stunde schlägt. Das kann weder meine Disziplin, noch meine Tradition, noch meine Erziehung, noch mein guter Wille schaffen. Alles versagt in dem Moment, wo der Herr kommt, wo ich nur auf menschliche Bereitschaft eingestellt bin, aber das Feuer in mir fehlt. Jesus sagt ja diese Geschichte in einem Augenblick, wo er noch gar nicht zurückkehrt. Er will also damit deutlich machen, Leute, ihr meine Jünger, passt auf, dass ihr nicht töricht werdet. Passt auf, dass ihr nicht lau werdet. Passt auf, dass ihr nicht den Verführungen der Welt auf den Leim geht. Seid wachsam. Das ist ja immer wieder der Aufruf, auch an dieser Stelle. Gebt uns Öl von euch. Das heißt auch mit anderen Worten, ein anderer Christ kann das nicht ersetzen, was mir fehlt. Ich kann mich auf niemanden berufen, wenn der Herr kommt. Ja, weil der so gehandelt hat, darum bin ich nicht ganz dabei. Weil der mich verletzt hat, darum bin ich jetzt irgendwo nicht ganz auf Draht, geistlich gesehen. Es gibt keine Argumente mehr, wenn der Herr kommt. Die Frage ist nur noch, brenne ich für ihn oder nicht? Die Klugen haben sehr sachlich geantwortet. Die antworteten und sprachen, nein, sonst würde es für uns und euch nicht reichen. Man kann also das geistliche Leben nicht einfach teilen. Jeder steht und fällt seinem Herrn. Das ist die Aussage. Jeder steht und fällt seinem Herrn. Jeder muss selbst dafür sorgen, ob er am Tag der Wiederkunft mit Freuden ihm entgegengeht. Oder nur aus Traditionsgründen. Oder weil das so sich gehört als Christ. Sondern weil wir ihn lieben, weil wir ihn wertschätzen, weil er unser Leben, weil er alles, ein und alles ist. Darum brennen wir. Und sie raten ihnen, geht doch zum Kaufmann. Das ist natürlich jetzt hier eine Aussage, eben wieder auch ein Bild, die die Hilflosigkeit auch der Klugen jetzt darstellt. Ja, im Grunde ist das Unsinn. Man kann das Leben nicht kaufen. Man kann nicht mal gerade irgendwo hingehen zur Konferenz und da ist man fit bis zur Wiederkunft Jesu. So könnte man das auch mal interpretieren. So wichtig und gut Konferenzen natürlich auch sind zur Stärkung der Gemeinde Gottes, ohne Frage. Und als sie sie würde für uns und auch nicht genug sein, geht aber zum Kaufmann und kauft für euch selbst. Und als sie hineingingen zu kaufen, kam der Bräutigam. Man kann also sozusagen mit frommen Bemühungen beschäftigt sein und die Wiederkunft verschlafen. Oder irgendwo sich ablenken, sich mit irgendwelchen Nachhutgefechten beschäftigen. Und als sie hineingingen zu kaufen, kam der Bräutigam. Und die bereit waren, das ist ein ganz entscheidendes Wort, gingen mit ihm hinein zur Hochzeit. Die bereit waren, das ist sozusagen der Schlüssel auch zum Gesamtverständnis dieses Textes. Sie haben alles bereitet und die Wiederkunft in ihr Leben einbezogen. Das war sozusagen der Kompass, die Wiederkunft, ihr Kompass. Darauf ist ihr Denken, ihr Fühlen, ihr Wollen und Wünschen im täglichen Leben ausgerichtet. Herr, wir möchten das tun, was dir gefällt, was deinem Willen entspricht. Und wenn du plötzlich kommst, sollst du sehen, dass wir ganz bei dir sind und bereit sind, dich zu empfangen. Die Frage vor uns allen, womit beschäftige ich mich? Was beschlagnahmt mein Leben und mein Denken? Könnte der Herr jetzt kommen, in diesem Augenblick? Wäre ich bereit, alles loszulassen? Und ihr Lieben, das kann man nur, wenn man vorher schon übt, alles loszulassen. Das ist nämlich genau der Punkt. Sie klammern sich an ihre Lampen, an ihre Stäbe. Da klammern sie sich dran. Wir haben doch, warum verlöscht das Licht? Ja, weil sie sich am äußeren Glauben, am äußeren Christentum, an Traditionen und Formen und an ihren Werken vielleicht festhalten, aber das Feuer des Geistes ist erloschen. Interessant ist die Aussage, und damit wird auch das Bild von der Hochzeit verlassen. Es heißt nämlich nun ziemlich brutal, und die Türen wurden verschlossen. Also wenn man da nochmal in der Zeitgeschichte nachschaut, war bei der jüdischen Hochzeit genau das Gegenteil der Fall. Die Türen waren weit geöffnet. Alle, das ganze Dorf oder die ganze Gegend konnte kommen und gehen. Wir feiern Hochzeit. Alles konnte kommen und gehen. Die Türen waren weit geöffnet. Hier weicht der Text von der Realität einer jüdischen Hochzeit ab und sagt, die Türen wurden verschlossen. Das heißt mit anderen Worten, es gibt im Glauben ein zu spät. Auf dem Glaubensweg. Es gibt ein zu spät. Ihr Lieben, das kann zum Beispiel auch unser Tod sein. Nicht erst, wenn der Herr kommt, vielleicht in 50 oder in 2 oder in 100 Jahren. Wir wissen es nicht. Aber unser Leben beträgt maximal 100. Also nach 100 Jahren, in 50 Jahren sind die meisten nicht mehr hier. Ihr Lieben, wir haben nur eine kurze Frist, uns vorzubereiten auf die Begegnung mit dem Bräutigam. Und dann ist alles, was hier uns so interessiert hat, ein für alle Mal aus. Alles ist weg. Die Türen sind verschlossen, wenn wir zu spät kommen, wenn wir uns nicht darauf einstellen. Wie ist es? Ich kann das so ein bisschen aus meiner eigenen Geschichte sagen. Ja, du bist ja schon jetzt sehr alt. Ja, ich kann nicht mehr mit 10 Jahren oder 20 Jahren rechnen, wie man das in jungen Jahren so tut. In 20 Jahren mache ich das und dann mache ich Weltreisen und so. Nein, ich kann noch nicht mal sagen, in der nächsten Woche. Denn ich bin in einem Abrufalter. Das sind wir im Grunde alle. Aber wenn man in meinem Alter ist, ist man wirklich an der Grenze. Und dann wird schon mal, wenn ich jetzt sage, ja, nein, du bist doch noch richtig frisch und jung oder so. Ne, da geh noch 10 Jahre drauf, hat mir vor kurzem jemand gesagt. Das sagt ja nichts über mich, sondern über den, der sich so äußert. Wir haben Angst vor dem Tod, vor dem Sterben, vor der Gottesbegegnung. Und das sollte bei uns Christen doch eigentlich nicht sein. Wir sollten alte Leute ermutigen, heimzugehen. Und nicht alles tun, alle Medikamente, alle Spritzen, alle Therapien herausholen, damit das Leben nochmal 3 oder 5 Jahre bekommt und nochmal was obendrauf und so weiter. Ihr Lieben, das würde ich sagen, da fließt nicht mehr das Öl. Ja? Wir sollten doch eigentlich in der Vorfreude leben. Warum lieben wir dieses Leben mehr als das, was auf uns zukommt, wenn das Schönste noch kommt? Das sollte doch in uns die Vorfreude auf die Herrlichkeit Gottes, die nie mehr endet. Und er abwischen wird alle Tränen von unseren Augen und alles irdische Leid wird ein Ende haben und der Tod ist versiegt. Wir sollten doch einfach eine ganz andere Garnitur für Mensch sein als Christen, die diese Dinge in völlig anderer Optik betrachten und beantworten. Nämlich mit Freude, mit Hoffnung, mit Zuversicht, denn wir trauern nicht wie die Heiden, sagt Paulus. Die Türen wurden verschlossen. Das möchte der Herr verhindern bei uns Christen, die wir, jetzt sage ich es mal so, zu 50% geneigt sind, Toren zu werden. Die wir mal klug waren, die wir mit einer lebendigen Bekehrung begonnen haben, die wir einige geistliche, begeisterte Jahre mit dem Herrn erlebt haben. Es sollte uns die Frage aufwerfen, warum ist es heute nicht mehr so? Warum bin ich so erlahmt? Später kamen auch die anderen, nämlich die 5 Jungfrauen, die Törichten, und sprachen, Herr, Herr, tu uns auf. Es ist, als würde ihnen jetzt, gerade jetzt, erst aufgegangen sein, worum es geht. Herr, Herr. Man könnte das auch übersetzen mit Gott, Gott. Denn Kyrios ist der Name für Gott. Gott, warum verschließt du die Türen? Du bist doch der liebe Gott, der barmherzige Gott, der jeden einlässt, der jeden akzeptiert, der total tolerant ist. Die Türen sind verschlossen, ein für alle Mal. Das soll uns heute Morgen wachrütteln. Der Geist Gottes möchte mit dir und mir an dieser Stelle reden. Wir können auch als Christen nicht die Hand für uns ins Feuer legen, wenn wir nicht wachsam sind. Mit uns und unserem Lebensstil. Der Bräutigam, jetzt merken wir, wie der Bräutigam eine ganz andere Gestalt annimmt. Er antwortete aber und sprach, wahrlich, ich sage euch, das ist die Stimme des Herrn der Welt. Die Stimme des Richters. Die Stimme des Richters. Ich kenne euch nicht. Wie ist das möglich? Wie kann Gott ein solches Urteil über die 10 Jungfrauen, über 5 zumindest, fällen, die Kurve nicht gekriegt haben? Sie haben doch so viel Gutes, so viel Frommes, so viel Ehrliches getan und geglaubt. Das Wort, ich erkenne euch nicht, ist auch hier wieder ein Fenster, das uns die Wahrheit zeigt. Das Wort erkennen meint nicht Erkenntnis im Kopf, meint nicht ein Wissen über Gott, sondern meint die innere Beziehung. Yada, das hebräische Wort Yada, wird zum ersten Mal gebraucht von Adam und Eva. Und Adam erkannte seine Frau. Das heißt, sie hatten eine sexuelle Beziehung, eine Ehebeziehung aufgenommen. Also ein Fleisch. Dasselbe Wort steht auch an dieser Stelle, wenn man die Apostel als Hebräer sieht, ist genau dasselbe Wort hier, wo Gott sagt, ich kenne euch nicht. Ihr hattet nie eine echte Beziehung zu mir. Ihr wart fromm, ihr wart religiös, ihr habt alles gemacht, ihr habt alles getan, aber der Heilige Geist, ich selber, spielte in eurem Leben keine Rolle. Nicht die Rolle, die uns in eine tiefe, innige, persönliche Beziehung führt. Ich kenne euch nicht. Ihr Lieben, der Herr möchte niemals so etwas über dich sagen. Und es hängt viel davon ab, heute Morgen auch, ob wir uns neu bewegen, neu entzünden lassen von dem Wort Gottes, vom Heiligen Geist und von der Kraft des Ewigen und dass wir uns freuen lernen über das, was vor uns ist und damit in dieser Welt ein Leuchtkörper des Herrn werden. Darum das Abschlusswort Jesu. Darum wachet, denn ihr wisst weder Tag noch Stunde. Mit anderen Worten, darum bereitet euch vor. Gebt dem Heiligen Geist und dem Wort Gottes den absoluten Raum in euren Leben, damit das Feuer nicht erlischt und die Lampen nicht verlöschen, wenn der Tag des Herrn kommt und ganz überraschend vor uns stehen wird. So wünsche ich euch in diesem Jahr eine gewisse sorgenvolle Geste, wie ich jetzt gerade sehe. Bei einigen von euch, wie steht's um mich? Aber auch vor allem, dass die Freude im Herrn durchbricht und wir fröhliche, ausstrahlende Nachfolge Jesu in unserer so komplexen und schwierigen Zeit werden. Das wünsche ich euch von Herzen. Amen.